dass dieser Zustand der Idylle vielleicht nur möglich ist, weil die hier abwesende Gewalt anderswohin ausgelagert ist.
know anyway, just in case.
Yeah.
What?
It's the naval card experience.
It's not just a doggy
issue. Same, same.
Ah, yes, in my presentation, I learned about lotus birth, where you birth the kid and then you kind of have it lying around for a whole while. Yeah.
I found the following words. 10 theses on spiritual anarchy. 1. The secret is to really begin. Anarchy is a leap into the unknown, into the void, into uncertainty and chaos. It does not provide ready-made blueprints or answers, but rather a different way of asking questions. What do I have the power to do in this situation? And who else can I call on for help? Direct action and magic are the same principle. 2. To call oneself an anarchist does not require one to adhere to an identity or an ideology. It is to situate oneself within an ancient ancestral lineage of others who have called themselves that before, as well as those who lived anarchically but did not call themselves anarchists. 3. Anarchy, the beautiful idea, the black flame, is a being and force in the world that is both external to and embodied within us. There is no separation between ends and means. Anarchy is here and now, not in the distant past or future or some other place. We are neither determinists nor voluntarists. We make offerings and invitations to anarchy without being controlled by it or trying to control it. 4. Anarchy is a spiritual war with the forces, thought forms, and egregores of domination and control. We take up arms in that war and recognize no separation between spiritual and material attack. 5. We honor our martyrs and all those who have shed blood for anarchy. Our flag is black for mourning and death, but that is because we affirm our choice to participate in the eternal process of destruction creation. 6. Anarchy is a practice of joy in the face of death, a joy that will remake a world, a joy that will surge out of the earth and stamp a different rhythm onto this life of ours. We celebrate the ecstatic component living in every revolutionary act. The aliveness and enchantment of the world is not lost to us. 7. Anarchy is a practice of continual spiritual cleansing and liberation from the ancestral, societal, and personal chains that bind us. Fire purifies. Destruction releases spirits and energies that are trapped and frees them to take new form. 8. As we cast away our chains, we reject remaining in a perpetual state of severance. We weave new webs of affinity, commitment, solidarity and mutual aid, and non-biological kinship. 9. We will join our anarchist ancestors one day. The choices we make now will shape how we are remembered in the future by our descendants. We fight for the continuity of our lineages of resistance and to revenge the struggles of those who came before us. And to avenge the struggles of those who came before us. 10. Anarchy is an initiation, a transformation, a becoming. We look into the mirror that allows us to see our true selves and don the black mask that allows us to embody our anarchist ancestors and anarchy itself. Die ursprüngliche Idee, warum ich diese komischen Geheimsprachen kreiere, ist, dass die Terminologie der europäischen Linken nicht mehr brauchbar war. Wenn man heute vom Kommunismus redet, ist das Gulag, das will ja niemand. Oder wenn man redet vom Sozialismus, dann ist das die Politik eines Schröder, der Renten kürzt. Das will ja auch wieder niemand. Und auch alle anderen linken Standardausdrücke wie Solidarität, Gemeinschaft sind alle kontaminiert und nicht mehr brauchbar. Aber die Dinge, die dahinter stehen, sind ja eigentlich sehr gut. Ich wollte nicht unter einer Terminologie mitleiden müssen, die ich nicht verschuldet habe. Da kreiere ich lieber eine eigene. PM, Vorwort zu Bolo Bolo. Jetzt sind auf einmal wieder alle furchtbar aufgeregt, furchtbar erschrocken und bestürzt und greifen wieder zu Lenins altem Satz: Was tun, was tun, was tun? Für mich hat sich nichts geändert. Also, ich bin weder überrascht, noch erschrocken, noch bestürzt. Es läuft doch alles ziemlich vorhersehbar und absehbar. Und die Dinge, die es zurückzugewinnen gilt und galt, geht es immer noch zurückzugewinnen. Und die Dinge, die es zu verteidigen galt, gilt es immer noch zu verteidigen. Und das Leben, für das es sich zu kämpfen lohnt, für das lohnt es sich immer noch zu kämpfen. Du hast die Wahl. Und ich hatte sie schon vorher, obwohl ich sie in diesem Staat nicht habe. Und ich werde sie auch in Zukunft behalten. Und ihr alle auch. Wahrhaft zu wählen heißt, zu entscheiden, was ich tue und mit welchen Mitteln ich welche Ziele verfolge und wen ich dabei um mich haben mag. Content Note. Ich werde in der nächsten halben Stunde auf sehr demokratische Überlegungen eingehen. Auf viele Überlegungen, die gerade so umherschwirren, und auf ein Buch, was sich auch aus einer demokratischen, staatlichen Perspektive mit dem aktuellen Problem befasst. Ich möchte allen ans Herz legen, nochmal in sich zu gehen und darüber nachzudenken, woher es kommt, dass wir auf einmal wieder so argumentieren, dass auch ich mich dabei ertappe, dass ich mich auf solche Argumentationsweisen einlasse. Ich glaube, es hat auch was mit einer Angst zu tun und mit einem starken Narrativ, was gerade wieder verbreitet wird. Und das eine davor ist, dass man sich auf eine Art einreden lässt, dass ja eigentlich alle Nazis seien.
Und das stimmt halt nicht. Ich bin in einem Nationalstaat aufgewachsen, in dem ich alle 3 Monate zu einer Abstimmung gehen musste und dann am Sonntag nach dieser Abstimmung Menschen in der Tram begegnen, nach Abstimmungen, bei denen 60% aller Wahlberechtigten sich dazu entschieden hatten, beispielsweise ein Minarettverbot in die Verfassung zu übernehmen. That's fascist bullshit. That's racist as fuck. Und trotzdem, diese Gesetze haben superreale Auswirkungen auf Menschen und unsere Leben. Und gleichzeitig gilt es nicht zu vergessen, dass der Alltag nicht der Staat ist. L'état, c'est pas moi, wenn ich es nicht will. Und die meisten Menschen wollen es sehr oft nicht. Und darin liegt eben die antipolitische Kraft, Anarchistin zu sein. Piep, piep. Das Ende der Demokratie wird heraufbeschworen. Es sind beunruhigende Zeiten. Antidemokratische Positionen gewinnen immer stärker an Zustimmung. Die Umfragewerte der AfD steigen. Eine rechte Machtübernahme in naher Zukunft ist möglich. Ich hatte in meinen Händen das Buch von Arne Semsrott mit dem Titel Machtübernahme. Was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren? Eine Anleitung zum Widerstand. Ich habe das Buch sehr schnell gelesen, gestern Nachmittag. Es ist sehr leicht geschrieben und das ist toll. Und ich habe festgestellt, dass ich nicht das Zielpublikum dieses Buches bin. Also, eigentlich wusste ich das auch schon vorher. Ich fand das Buch trotzdem sehr hilfreich. Ich glaube, es ist etwas, was man verschenken kann an ArbeitskollegInnen oder Verwandtschaft, die sozialdemokratisch eingestellt ist oder überhaupt demokratisch eingestellt ist und nicht so genau weiß, was tun. Ich würde einfach gerne ein Szenario vorlesen, weil das Buch ja vor den EU-Wahlen erschienen ist und es mir doch alles sehr bekannt vorkommt, was hier im Vorwort beschrieben steht. Wahlnacht. Es ist Sonntag, 18.03 Uhr. Wahlnacht. In Erfurt, Dresden und Berlin knallen die Sektkorken. Die AfD hat bei den Wahlen so viele Stimmen wie noch nie geholt. 31%, stärkste Kraft. Die Fernsehkameras fangen den Parteizentralen von SPD und Grünen geschockte Blicke ein, aber wirklich überrascht ist niemand. Der Erfolg der AfD hatte sich angekündigt. In den Umfragen vor der Wahl war die rechtsextreme Partei teilweise sogar noch stärker gewesen. Ihre rassistischen Wahlplakate schreckten die Wähler nicht ab und schienen auch im Wahlkampf nicht hinderlich zu sein. Im Gegenteil. Dass die Regierung kurz vor der Wahl noch ein Law-and-Order-Programm beschlossen hatte, das Abschiebungen weiter erleichtern und das Gendern auch an Hochschulen verbieten sollte, kam der rechten Oppositionspartei gelegen. Ihre Themen dominierten den Wahlkampf, ihre Leerstellen in den Bereichen Soziales und Bildungspolitik spielten kaum eine Rolle. Jetzt ist sie klare Wahlsiegerin. Kurz nach der Verkündung der ersten Prognosen tritt die Parteispitze vor ihre jubelnden Anhänger. Ihr Vorsitzender schreit freudetrunken ins Mikrofon: »Jetzt holen wir uns das Land zurück.« Gleichzeitig fordert er von der Union, den Wählerwillen zu respektieren und gemeinsam mit der AfD eine Koalition fürs Vaterland einzugehen. Beatrix von Storch steht auch auf der Bühne. Sie trägt eine Mütze mit der Aufschrift »Make Germany Great Again«. Als die Hochrechnungen bestätigen, dass eine Regierung ohne Beteiligung der AfD kaum möglich sein wird, weil einige Parteien an der 5%-Hürde scheitern und die CDU nicht mit der Linkspartei zusammenarbeiten will, werden in der ARD die Parteivorsitzenden interviewt. Der CDU-Vorsitzende, der noch während des Wahlkampfs ausgeschlossen hatte, mit der AfD zu koalieren, spricht jetzt die Möglichkeit an, eine AfD-Minderheitsregierung zu tolerieren. Das Wichtigste sei, so der Vorsitzende, das Land vor dem Chaos zu bewahren. Er betont die staatspolitische Verantwortung der Union. Als die ARD-Moderatorin dem AfD-Vorsitzenden in der Elefantenrunde kritische Fragen zu seinen frauenfeindlichen Aussagen im Wahlkampf stellt, ergießt sich in den sozialen Medien eine Flut aus Hass und Hetze über sie. So dürfe man nicht mit einem Wahlsiegel sprechen, kommentiert ein Kolumnist der Welt in einem hastig geschriebenen Online-Text, der auf X vielfach geteilt wird. Immerhin sei die AfD demokratisch gewählt. Dass die Partei demokratisch sei, behauptet niemand. Im Laufe des Abends wird deutlich, dass die CDU in manchen Bundesländern engere informelle Kanäle zur AfD unterhalten hat als allgemein bekannt. Man bereite sich an verschiedenen Orten schon seit geraumer Zeit auf eine gemeinsame Regierung vor, notfalls mit einem neuen CDU-Chef. Die AfD dürfe man nicht ausgrenzen. Durch eine Regierungsbeteiligung könne man sie sicherlich entzaubern. Gleichzeitig gibt es spontan Demos vor den Parteizentralen von CDU und AfD. Vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin kommen einige tausend Menschen zusammen und protestieren gegen den Fall der Brandmauer gegen Rechtsaußen. Derweil brennen in der Wahlnacht an zahlreichen Orten Unterkünfte für Geflüchtete, 17 insgesamt. Dutzende Menschen werden dabei verletzt. Die Landeskriminalämter ermitteln, ein Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden. Am nächsten Morgen bleibt die Meldung über die Anschläge aber nur eine Randnotiz. Die anstehenden Koalitionsverhandlungen zwischen AfD und CDU bestimmen die Nachrichten. Und jetzt? Ja, und in diesem Buch geht es dann eigentlich darum, dass Arne Semsrott einerseits sagt, ja, es ist jetzt ein bisschen spät, das Buch. Hallo Leute, wir hätten schon viel früher was machen sollen. Aber er sagt auch, und das finde ich eine der allerwichtigsten Dinge, die ich auch für mich nochmal neu aus dem Buch mitnehme und die ich immer wieder schön finde zu hören und zu thematisieren, dass es nie zu spät ist. Nie. Es wird halt immer schwieriger, aber zu spät, den Faschismus aufzuhalten, ist es nie. Und zu kämpfen lohnt es sich immer. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das tun kann. Das Buch ist unterteilt in sehr praxisnahe Kapitel, also zum Beispiel... Genau, gibt es ein Szenario, das wird noch ein bisschen weiter ausgeführt. Dann die dann was kann man als Beamte tun, was kann man als Gewerkschaften tun, was kann man tun, wenn man bei der Justiz ist oder was kann auf justizieller Seite unternommen werden, was können Unternehmen machen, ja, was haben eigentlich die Medien damit zu tun und was können Medien ändern. Und dann immer gibt es ein längeres Kapitel mit Beispielen und so eine... Also mit Beispielen aus der Gegenwart und auch jeweils mit so einem möglichen Szenario. Und dann am Schluss gibt es immer so 4 Punkte, was tun. Also an alle die, die jetzt nach der Wahlnacht rumrennen und rufen, was tun. Es ist wirklich sehr empfehlenswert, dieses Buch zu lesen für euch. Und wenn ihr Leute kennt, die nach der Wahlnacht rumrennen und rufen, was tun, ihr könnt ihnen einfach diese Was-tun-Punkte aus dem Buch vorlesen. Richtig, also ich muss jetzt, wo ich so im Reden drüber nachdenke, sagen, ist doch sehr nützlich. Und das Kapitel, was mir am besten gefallen hat, weil es richtig doll an meine eigenen Vorstellungen von was tun eigentlich auch anknüpft, heißt Prepping for Future. Und ich würde auch daraus jetzt kurz mal was vorlesen. Wenn ich es finde, ba, 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 Traili, wildes Blättern. Sorry Leute, ich bin bei Kapitel 9, die Brandmauer, irgendwie hängen geblieben. Yeah. Prepping for Future. Am Abend des 19. Februar 2020 ermordete ein Rechtsextremist in Hanau aus rassistischen Motiven 9 Menschen. Ferhat Unvar, Sedat Gürbüz, Fatih Saracoglu, Kaloyan Velkov, Gökhan Götekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic und Willi Viorel Pjaun. Der Täter hatte sich am Vorabend der Morde im Internet noch eine Rede des Faschisten und AfD-Politikers Björn Höcke angeschaut. Für seine Taten suchte er gezielt Orte auf, die die AfD Hessen im Rahmen von Online-Hetzkampagnen in den Wochen zuvor als Ursprung der Ausländerkriminalität markiert hatte: Shisha-Bars. Die Morde hatten damit automatisch eine zusätzliche Symbolkraft, denn diese Bars sind oft Zufluchtsorte, Rückzugsräume für junge, migrantisierte Menschen, die in anderen Clubs oder Bars Diskriminierung erfahren. In Shisha-Bars gibt es keine Türsteher, die sie aufgrund ihres Aussehens abweisen, und kein Barpersonal, das sie später bedient als alle anderen. Diese sicheren Räume wurden ihnen mit dem Anschlag genommen. Und der Staat machte in der Tatnacht und an den darauffolgenden Tagen deutlich, dass sich auch die Angehörigen der Ermordeten nicht auf ihn verlassen können. Sie wurden zum Teil von Polizisten rassistisch beleidigt, während die Beamten für Notrufe nicht erreichbar waren. Gegenüber der Öffentlichkeit beteuerte die hessische Politik lange, die Polizei habe in der Tatnacht nichts falsch gemacht. Ein von Frag der Staat veröffentlichter interner Behördenbericht zeigt jedoch, dass es auch intern heftige Kritik am Polizeiversagen gab. Dass die Öffentlichkeit die Namen der Anschlagsopfer in Erinnerung behält, verdanken wir zu großen Teilen der Initiative 19. Februar Hanau. Die Gruppe formte sich als sicherer Raum für die Hinterbliebenen der Anschläge, in erster Linie, um die Trauerarbeit für die Angehörigen zu organisieren und Betroffene direkt unterstützen zu können. Schon direkt im Anschluss an die Tat mussten sie die Erfahrung machen, dass ein Umgang und eine Aufarbeitung ohne gegenseitige Unterstützung nicht gelingen würde. Zu sehr wurden sie von Polizei und Politik im Stich gelassen. Aus dieser Trauerarbeit heraus erarbeitete sich die Gruppe in den Monaten und Jahren nach dem Anschlag eine eigene Rechtsberatung, sorgte für gegenseitigen psychologischen Beistand und finanzielle Hilfe. Doch ihre Mitglieder stärkten sich nicht nur konsequent einander den Rücken, sondern erkämpften sich vor allem Sichtbarkeit und einen Platz im öffentlichen Diskurs, und das mit beeindruckender Beharrlichkeit. Sie leisten seit Jahren Aufklärungsarbeit, stellen das offizielle Narrativ in Frage, decken Lügen der Polizei auf und stellen eigene Recherchen zum Tathergang an. Finanziert wird ihre Arbeit durch Spenden, nicht durch eine staatliche Förderung, die gewisse Abhängigkeiten mit sich bringen würde. Der solidarische Raum der Hanau-Initiative besteht nicht nur virtuell, sondern physisch. Die Initiative hat ein zuvor leerstehendes Ladengeschäft in der Hanauer Innenstadt gemietet und bietet damit nicht nur eine direkte Anlaufstelle, sondern setzt auch ein direktes Zeichen. Wir sind da und gehen nicht weg. Der Raum, der uns genommen wurde, den nehmen wir uns wieder. Serpil Temiz Unvar, die Mutter des getöteten Ferhat Unvar, sagte bei einer Gedenkveranstaltung im Februar 24: Hanau ist ein Ort des Widerstands. Hanau ist ein Ort, an dem wir für unsere Existenz, Freiheit und Frieden kämpfen müssen. Hanau ist kein Einzelfall. Mehr als 200 Menschen wurden in Deutschland seit 1990 durch rechte Gewalt getötet. Die rechtsextreme NSU-Terrorgruppe ermordete zwischen 2000 und 2007 10 Menschen und wurde dabei von einem großen Unterstützungsnetzwerk getragen, darunter auch Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Beim rechtsradikal motivierten Anschlag von München erschoss ein 18-Jähriger 2016 9 Menschen. An Yom Kippur 2019 versuchte ein Attentäter in Halle, einen Massenmord an Juden zu begehen und tötete dabei 2 Menschen. Im selben Jahr erschoss ein Rechtsextremist den CDU-Politiker Walter Lübcke. Ich skippe hier mal ein bisschen, weil hier vieles schon geneigten HörerInnen bekannte Informationen sind. Genau. Und dann kommt hier, geht's einfach weiter. Denn Sicherheitsbehörden gelingt es oft nicht, Gewalttaten zu verhindern. Schlimmer noch, viele Drahtzieher hinter rechtsterroristischen Anschlagsplänen sind selbst mit Polizei und Bundeswehr verbandelt, haben also qua Beruf Zugang zu Waffen und Munition. Sie sind im Umgang mit ihnen geschult, können sie effektiv und präzise einsetzen. Wenn diese Menschen, die eigentlich für den Schutz der Bevölkerung verantwortlich sind, eine immanente Bedrohung darstellen für eben jene Menschen, die sie schützen sollen, wie kann man sich dann überhaupt sicher fühlen? So, soweit ein Teil aus dem Buch. Ich würde gleich noch weiter vorlesen. Hier nochmal kurz eine Zwischenmeldung. Ich habe auch einmal eine Folge aufgenommen mit ausführlicher Polizeikritik. Die kann man sich nochmal anhören. Also falls ihr das jetzt hört, weil ihr euch mit dem Buch Machtübernahme von Arne Semsrott auseinandersetzt und da vielleicht noch weitere Fragen habt, genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen, euch mit Polizeikritik auseinanderzusetzen. Unter anderem kann ich sehr empfehlen das Buch von Alisa Starodub Ohne Polizei-Gewalt, was letztes Jahr erschienen ist. Oder vorletztes Jahr. Ich weiß es nicht mehr, ist noch nicht so alt. Genau. In Ruhe abwarten zu können, was sich aus öffentlichen Forderungen von Politikern entwickelt, im großen Stil abzuschieben, ist ein Privileg, das viele nicht haben. Deswegen bieten Menschen wie der Karate-Profi Arif Abdullah Haidari MigrantInnen kostenlose Selbstverteidigungskurse an. Im Interview mit Z sagt Haidari: Ich vergleiche Selbstverteidigung gerne mit erster Hilfe. Du brauchst sie selten. Aber wenn die Gefahr da ist, muss alles wie automatisch funktionieren. Und die empfinde ich in der jetzigen Zeit für MigrantInnen sehr hoch. Die Zahl der Angriffe steigt immer weiter. Rechtsextremisten greifen wieder Geflüchtetenheime an. In den USA gehen ähnliche Planungen schon deutlich weiter. Nachdem ein Attentäter Ende November 2022 in einer schwulen Bar im US-Staat Colorado mit einem Gewehr 5 Menschen tötete und weitere 19 Menschen teils schwer verletzte, sendete das Schockwellen durch das ganze Land und darüber hinaus. Der queerfeindliche Amoklauf im Club Q führte unter anderem dazu, dass sich im ganzen Land neue, explizit queere Schießclubs gründeten. Die Clubs mit Namen wie Pink Pistols und Blazing Sword haben das Ziel, Mitglieder der queeren Community im Umgang mit Schusswaffen und in der Selbstverteidigung zu schulen. Weiteren Amokläufen wollen ihre Mitglieder nicht schutzlos ausgeliefert sein. Wer sich in Initiativen umhört, die täglich mit der Gewalt von rechts leben müssen, wird immer häufiger hören, dass sich ihre Mitglieder überlegen, Schießtrainings zu machen, möglicherweise einen Jagdschein, um Waffen besitzen zu können. Wer weiß, was passiert, wenn die AfD erst Teil der Regierung ist. Merkmal einer demokratischen Gesellschaft ist in der Theorie, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist, weil der Staat das Gewaltmonopol hat. Hinterfragung des staatlichen Gewaltmonopols, ein langjähriges Auseinandersetzung von anarchistischer und emanzipatorischer Seite. Hier, Trailer speaking, not the book. Wieder zurück zum Buch. Aber wenn große Teile der Bevölkerung im Angesicht von rechter Gewalt nicht sicher sind, wenn Verwaltungen, Gewerkschaften, Justizunternehmen und Medien nicht für sie da sind, müssen sie dann nicht ihre eigene Verteidigung organisieren und sich auf Krisen vorbereiten, also preppen? In Deutschland gibt es eigentlich viel Wissen darüber, wie Systemstürze passieren und Demokratisierungen funktionieren. Dieses Wissen besitzen zum einen viele Menschen in Ostdeutschland, die keine westdeutsche Stabilitätserfahrung machen konnten, sondern den Fall der Mauer miterlebt oder sogar mitverursacht haben. Und zum anderen teilen viele Menschen dieses Wissen, die derartige Prozesse in anderen Ländern erlebt haben. Im Iran, in Ungarn, der Türkei, in Israel. Die Vorbereitung auf Systemstürze, das sogenannte Prepping, hat in Deutschland einen schlechten Ruf. Nicht ganz zu Unrecht. Wer hierzulande an Prepper denkt, hat bestenfalls einen Keller voll Klopapier im Kopf, aber vermutlich auch rechtsextreme Gruppierungen wie die eingangs erwähnte Nordkreuzgruppe. Tatsächlich sind die Formen des Preppings, die hierzulande gepflegt sind, in der Regel egoistisch motiviert. Der typische Prepper bereitet sich auf Notfälle vor, legt Vorräte an, ist möglicherweise Verschwörungsideologien zugeneigt. Stereotype Prepper überlegen, wie sie selbst, gegebenenfalls mit der eigenen Familie, in einem Kampf von allen gegen alle überleben können. Und er plant möglicherweise, wie er politische Gegner ausschalten kann. Diese Form des individualistischen Preppings kann natürlich nicht als Vorbild dienen. Die Motivation hinter dem Prepping ist allerdings durchaus eine Überlebung wert, wenn es darum geht, sich auf eine Krise vorzubereiten. Denn was passiert, wenn die demokratische staatliche Ordnung zusammenbricht, die staatliche Infrastruktur nicht mehr dafür sorgt, dass grundlegende Bedürfnisse wie Sicherheit oder die Strom-, Lebensmittel-, Wasser- oder Krankenversorgung gewährleistet sind? Angesichts von Lieferengpässen und Verwaltungskrisen im Rahmen der Corona-Pandemie sind diese Themen für viele Menschen greifbarer geworden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz berät in Broschüren nicht nur dazu, welche Lebensmittel man bevorraten sollte, sondern hat auch Tipps zu Verhaltensweisen im Angebot. Dort heißt es, Notfallvorsorge ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Aber was wäre, wenn wir Prepping nicht individualistisch, sondern kollektiv gestalten, als Selbstermächtigung der Zivilgesellschaft angesichts eines Staats, auf den man sich nicht verlassen kann? Quote, quote, Esther Belgianaro, quote, quote. Diesen Ansatz, der beinhaltet, Gesellschaft vor allem lokal zu organisieren, Politik von unten zu machen, gemeinsame Infrastruktur zu schaffen und sich auf einen Tag Y vorzubereiten, kann man Prepping for Future nennen. Ein zukunftsfähiges und solidarisches Prepping. Die Initiative 19. Februar in Hanau zeigt, wie es geht. Um ein gemeinsames Bedürfnis herum, hier Trauerarbeit und gegenseitiger Rückhalt, formiert sich eine lokale Gruppe, sammelt gemeinsam Stärke und Widerstandskraft, allerdings nicht, um sich zu isolieren oder zu verstecken, sondern um in die Gesellschaft hineinzuwirken. Im Ausland gibt es derartige Gruppen schon länger. Aus Schweden berichten der Journalist Niklas Franzen und der Aktivist Tatjo Müller von der Gruppe Gatans Förband, die angesichts der ausufernden Schusswaffenkriminalität in den Großstädten des Landes Workshops zur Verfolgung von Schusswunden anbietet. Die Grundbedürfnisse von Menschen sind häufig ähnlich, dabei aber oft nicht genau deckungsgleich. Die einen brauchen spezielle Medikamente, die anderen sind weniger mobil. Im Kampf gegen den Rechtsextremismus treten unweigerlich Gemeinsamkeiten zum Kampf gegen den Klimakollaps zutage. Die meisten Menschen verdrängen dystopische Zukunftsszenarien, in denen das Klimasystem kollabiert ist und die Bevölkerung in einer rechtsextremistischen Diktatur lebt. Zukunftsfähiges Prepping bereitet auf beides vor. Kipppunkte gibt es sowohl bei dem einen wie dem anderen Phänomen. Beim Rechtsextremismus sind es soziale Kipppunkte, bei der Klimakatastrophe klimatische. Mit einem Unterschied. Die sozialen Kipppunkte auf dem Weg zur Abschaffung der Demokratie, wie etwa rassistische Hetzkampagnen und die Einschränkung von BürgerInnenrechten, können einfacher rückgängig gemacht werden als planetare Kipppunkte. Das alles klingt ziemlich anstrengend. Aber Netzwerke, die im Rahmen eines zukunftsfähigen Preppings entstehen, können die Basis bilden für Selbstvertrauen und das Vertrauen in die selbstgeschaffenen Institutionen und die eigene politische Selbstwirksamkeit, aus der demokratische Prozesse entstehen. Daraus kann ein Zugehörigkeitsgefühl entstehen und Zusammenhalt. Besonders wichtig für diese Form des Preppings sind sichere Räume. Vor allem stabile, physische Orte, in denen Menschen sich gestützt und geschützt fühlen können. Diesem Gedanken entspringen auch autonome Zentren, die vor allem in den 80er und 90er Jahren populär waren und die oft auch subkulturelle Orte waren, an denen Musik, Theater und bildende Kultur entstand. Die aus diesen Zentren hervorgegangenen Kulturinstitutionen nehmen noch heute eine wichtige Rolle bei Demokratiebildung und Protesten gegen Rechtsextremismus ein. Aus vielen Platzbesetzungen sind politische Bewegungen entstanden. Ja, dann geht es nochmal um das Protestieren und vielleicht darum, dass es eben nicht ausreicht, protestieren zu gehen, aber dass es manchmal auch wichtig ist, protestieren zu gehen. Und hier habe ich einen Zettel ins Buch gelegt, weil ich bestimmt irgendwas besonders toll fand. Und dann gibt es hier noch einen Punkt, eben nochmal das Was tun. Und dieses letzte Was tun würde ich auch gleich nochmal vorlesen. Genau, also wie gesagt, ich glaube, Arne Semsrott und ich kommen nicht aus derselben politischen Bewegung. Das merkt eins an der Wortwahl und an dem Zielpublikum des Buches. Und trotzdem finde ich es wichtig, für mich, mich nicht davon einschränken zu lassen, dass wir verschiedene Perspektiven haben, weil es gibt auch sehr viele Perspektiven da drin, die geteilt sind. Und wo ich das Gefühl habe, so ist es auch mir als Anarchist möglich, positiv in eine Zivilgesellschaft hineinzuwirken und Menschen von Selbstorganisation, Verantwortungsübernahme, Dezentralität, Selbstverwaltung und einem Umgang auf Augenhöhe zu überzeugen und sich vielleicht auch dahin zu bringen, zu verstehen, dass es eben wir alle selber sind, die die Macht haben oder so. Die Macht, ach, das ist jetzt wieder eine längere Diskussion, aber dass wir Dinge ändern können und zwar zusammen. Und in dem Sinne fühle ich mich jetzt schon wieder wie ein Hippie, aber das fühle ich mich sowieso relativ oft bei all den vielen Naturgeräuschen um mich herum, die mir dabei helfen, wegzukommen vom Lärm der Stadt, der so oft auch ein Lärm einer politischen Szene ist, die sich nicht als Bewegung versteht und die viel zu wenig Energie steckt in eben genau jene Punkte, sondern viel zu viele auf eine Art Radikalitätsimage, wo ich auch nicht so genau verstehe, wie das gehalten werden kann, wenn man sich vor allem intern gegenseitig bekriegt. Was tun, fragt also auch hier wieder Arne Semsrott im Buch Machtübernahme. Zuhören und lernen. Hören Sie Betroffenen zu. Nehmen Sie sie ernst. Lesen Sie zum Beispiel die Bücher von Meli Kiyak, Tupoka Ogette, Max Jolek, Sascha Marianne Salzmann, Geda Sahebi, Jasmina Kunke, Sibel Schick, Alice Hasters, Mohamed Amjahid, Josephine Apraku. Und wenn Sie neue Fertigkeiten lernen möchten, überlegen Sie sich, was brauchen Sie, um zukunftsfähig zu preppen? Was sind Ihre Grundbedürfnisse? Was sind die Grundbedürfnisse der Menschen in Ihrer Umgebung? Zweitens, Vorräte an Liebe schaffen. Schaffen Sie Vorräte an Solidarität und organisieren Sie Liebe. Das braucht Raum. Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, schaffen Sie physische und digitale Räume, die frei von Profitdenken und Gewinnmaximierung sind, für sich und für andere. Erkundigen Sie sich im Falle eines AfD-Wahlsieges bei den Betroffenen, wie es ihnen geht, und bieten Sie Unterstützung an. Nochmal Anmerkung, Traley. Also schon interessant, dass das Buch offensichtlich nicht an Betroffene gerichtet ist, sondern vielleicht an weiße deutsche Menschen, Cis-Menschen, heterosexuelle Cis-Menschen, Männer des Mittelstandes? Drittens, Augenkontakt herstellen, Nachbarn treffen. Prepping for Future beginnt in der eigenen Nachbarschaft. Lernen Sie die Kioskbesitzerin um die Ecke kennen und den Kaffeebesitzer. Fragen Sie nach Ihren Bedürfnissen. Gehen Sie zu Community-Gärten, zu Tauschstationen, zu Nachbarschaftshilfe. Viertens, Wikipedia editieren. Ob Behörden, Medien, Justiz, alle nutzen Wikipedia. Umso wichtiger, dort für verlässliche, ausführliche Informationen zum Thema Demokratie und Rechtsextremismus zu sorgen. Auch wenn es manchmal nervt, wir brauchen mehr Menschen, die Wikipedia editieren. Anmerkung Traley, wir brauchen mehr Menschen, die sich generell um selbstorganisierte Medienprojekte kümmern und sich daran beteiligen. Sei es finanziell oder sei es mit einer eigenen Radiosendung, sei es mit einem eigenen Beitrag, sei es mit einem neuen Mastodon-Instanz. All das ist notwendig, damit wir miteinander in Kommunikation treten können, außerhalb der schadhaften Kommunikation. Fünftens, Schutzehen eingehen. Die einfachste Art, eigene Privilegien zu teilen, ist eine Schutzehe eingehen. So ermöglicht man anderen Menschen, ebenfalls einen deutschen Pass zu erhalten. Was für ein Akt der Liebe. Sechstens, etwas riskieren. Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist eine Lebensaufgabe. Wir müssen für ihn etwas riskieren. Sichtbar werden, Flagge zeigen, über Selbstverteidigung und Verteidigung vulnerabler Gruppen nachdenken.
I'll miss the playgrounds and the animals and digging up worms.